Nun, Herr Schumann, ich bin Optimist, deshalb ist da ein Fragezeichen. Ich denke, wir haben es in der Hand, ob nach der Krise vor der Krise ist. Aber, und das wird im Laufe meines Vortrags deutlicher werden, von alleine geht es nicht, das Fragezeichen hinweg zu diskutieren. Deshalb müssen wir etwas tun. Vieles ist schon gesagt, nur noch nicht von mir, aber deshalb werde ich mich am Anfang meines Vortrags relativ kurz fassen, etwas über die Ausgangslage sagen, sie ist schon geschildert, etwas über die Ursachen der Krise und was zu tun ist. Da werde ich mich etwas ausführlicher aufhalten. Ich werde über Finanzmarktregulierung reden, ich werde über eine neue Architektur der Weltwirtschaft reden, ich werde vor allen Dingen darüber reden, wie der Euroraum eines neuen Fundamentes bedarf, das wird in den letzten Tagen sehr deutlich, und wie wir eine dynamische Binnenwirtschaft vielleicht erzeugen können. Und ein kurzes Fazit ziehen. Zunächst zur Ausgangslage. Wir haben es im Prinzip schon gesehen. Die Krise ist der Fall, in der freie Fall in der Krise ist gestoppt, aber die Aufschwungentwicklung hat noch nicht eingesetzt. Wir sehen hier bei unterschiedlichen Ländern die Entwicklung. Wir sehen, dass Deutschland unter dem schwarzen Strich, das ist der Euroraum 13, Durchschnitt liegt. Das heißt, Deutschland ist härter betroffen als der Durchschnitt des Euroraums. Noch härter die Iren und die Finnen, weniger hart im Übrigen Österreich und überraschenderweise vielleicht Griechenland. Nur im Bereich der Arbeitslosigkeit hat Deutschland, es ist auch schon mehrfach angesprochen, geradezu ein Wunder vollbracht, indem wir das erfolgreichste Land in dem Bemühen sind, die Folgen des Produktionseinbruchs auf die Arbeitslosigkeit, auf den Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht übergreifen zu lassen. Dies ist bei uns in nahezu perfekter Weise bislang gelungen. In anderen Ländern hingegen sieht man deutlich die Dramatik eines Anstiegs der Arbeitslosigkeit, siehe Irland, siehe Spanien. Wir sehen, dass dort die Probleme am Arbeitsmarkt massiv sind. All dies konnten wir durch unsere Regelungen zur Kurzarbeit deutlich verhindern. Wie ist die weitere Entwicklung, wie wir sie sehen? Wir sehen ja für dieses Jahr ein Wachstum von etwa 2% voraus. Das klingt sehr optimistisch, ist im Wesentlichen den Konjunkturprogrammen bei uns in Europa und im Rest der Welt geschuldet. Das heißt, es ist schon ein wirtschaftspolitisch inspirierter Aufschwung. Es ist kein selbsttragender Aufschwung. Davon sind wir noch weit entfernt. Und selbst bei dieser relativ optimistischen Entwicklung kommen auch wir zu den Berechnungen, die etwa Peter Bofinger gemacht hat, dass wir etwa 1,6 Millionen Arbeitsplätze im Moment noch zu viel haben, gemessen am Produktionsniveau. Dabei haben wir geschönt gerechnet im Vergleich zu ihm. Wir haben den Produktivitätsfortschritt nicht einkalkuliert. Wenn wir das tun, kommen wir wahrscheinlich auf seine Zahl. Das heißt, um die 2 Millionen Arbeitsplätze sind im Überhang, sind in der Pipeline, sind unter Druck wegzufallen. Das, glaube ich, charakterisiert die Größe der Aufgabe, die noch vor uns liegt. Wir sehen, dass beim Welthandel und den Überschüssen, über die schon viel gesagt wurde, in der Tat durch die Krise eine Korrektur eingetreten ist, aber das ist natürlich eine pathologische Korrektur. So wollen wir nicht die Überschüsse und Defizite reduziert haben, indem die Weltwirtschaft quasi zusammenbricht. Das kann nicht das Rezept sein. Wir sehen auch, wenn wir die Prognose des IMF als Grundlage nehmen, dass wir weiter auf dem Weg sind, selbige Überschüsse, die wir gerade pathologisch abgebaut haben, wieder organisch aufzubauen. Mit anderen Worten, wir verfolgen die gleiche falsche Strategie wie vor der Krise weiter. Und damit komme ich zu dem Punkt, an dem man, glaube ich, notwendigerweise zurückgehen muss, wenn man etwas über die Krisenbekämpfung sagen will, nämlich zu den Ursachen der Krise. Und ich möchte nochmal das Wurzelgeflecht aufzeigen, das ich sehe bei der Krise. Ich sehe die Ungleichheit, die massive Zunahme der globalen Ungleichheit. Dies führt dazu, wir haben es eben illustriert bekommen, auch für Österreich, dass es Menschen gibt, die von der wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt werden. Die realen verfügbaren Einkommen in der Summe der privaten Haushalte sind in Deutschland gesunken, auch trotz des Aufschwungs. Das heißt, es gab nicht mehr auszugeben und es wurde nicht ausgegeben. Die Menschen sind bei dem, was sie an Kaufkraft in der Tasche haben, ärmer geworden, trotz Wirtschaftswachstum. Das hat dazu geführt, dass wir eine starke Aufspaltung haben in Vermögenseinkommensbezieher, auch in Deutschland, in auch Arbeitseinkommensbezieher, die sehr viel dazu verdient haben, aber die im oberen Arbeitseinkommenssegment sind. Wir haben eine wachsende Lücke zwischen oberen Segment und Mittelstand und eine noch stärker wachsende Lücke zwischen Mittelstand und Niedrigeinkommen. Das heißt, die Ungleichheit hat im Laufe der Jahre, insbesondere seit dem Jahr 2000, massiv zugenommen. Das gilt besonders für Deutschland. In keinem anderen Land der OECD ist diese Zunahme so stark. Es gilt aber auch für andere Länder in abgeschwächter Form. Das hat Konsequenzen auch für die Kapitalmärkte. Denn diejenigen, die abgehangen werden, die können nicht sparen, die sehen zu, wie sie gerade über Wasser bleiben müssen, können. Und jene, die viel dazu bekommen, können es nicht ausgeben, müssen sparen. Das ist natürlich eine Aufforderung an den Kapitalmarkt, die Instrumente bereitzustellen zum Umschichten. Und gerade wenn man auch über ein sehr großes Vermögen verfügt oder ein anständiges Vermögen, ist vielleicht der Appetit auf Risiko auch vorhanden. Das Ganze kann man auch auf die Volkswirtschaften hochaggregieren. Es gibt diese Ungleichheit oder hier in dem Fall Ungleichgewichte auch zwischen den Volkswirtschaften. Wir haben starke Defizitländer, sie sind schon ein paar Mal benannt worden, USA, Großbritannien, Spanien, Italien, Griechenland, die einen ungeheuren Kapitalbedarf haben, den sie auf dem Weltmarkt befriedigen mussten. Und wir haben die anderen Länder wie China, Japan, Deutschland, die diesen Kapitalbedarf bereitstellen. Der Kapitalmarkt kann dies und hat dies als Einladung verstanden, diesen Transfer zu organisieren. Er hat ihn organisiert mit den dazugehörigen Instrumenten, die nicht in jedem Fall risikofrei waren. Und damit komme ich natürlich zur dritten Wurzel. Wir haben unterregulierte Finanzmärkte, die durch das Regulierungsinstrumentarium dazu geführt haben, dass das Risikobewusstsein bei den Finanzmarktakteuren, ich würde fast sagen, verloren gegangen ist. Anything goes, alles ist möglich. Viele haben sogar gesagt, dass diese neue Form der Finanzmarktderegulierung sozusagen in ein Zeitalter führt, wo große Prosperitätszuwächse möglich sind, weil Kapital jederzeit flexibel überall verfügbar ist. Die Risiken würden sogar vermindert, weil ja das Kapital schnell und Risiken global gestreut werden sollten und sozusagen die Risiken im großen Meer des weltweiten Kapitalmarktes verschwinden würden. Das waren fatale Irrtümer. Und alle diese Summe dieser Irrtümer hat dazu geführt, dass wir in diese Krise gelangt sind. Wenn wir also das Fragezeichen am Anfang meines Vortrags wegkriegen wollen, müssen wir diese drei Punkte bekämpfen. Das ist die Herausforderung. Wie werden wir dieser Herausforderung gerecht? Wir müssen, es klingt heute wie eine Binsenweisheit, vor 3 Jahren wäre man für diese These, so weit will ich nicht gehen, aber sicherlich intellektuell angegriffen worden. Wir müssen auch die globalen Wirtschaftsbeziehungen neu ordnen. Wir müssen, und das wird in den letzten Wochen und Monaten doch deutlich, dem Euroraum ein stabilitätsgerechtes Fundament geben. Das Fundament stimmt noch nicht. Wir haben ein Teilfundament errichtet, das stimmt, aber nicht alles stimmt. Und wir müssen in Deutschland und im Euroraum einen dynamischen Binnenmarkt schaffen. Wie geht das? Wir müssen bei den Finanzmärkten ansetzen. Hier ist der dringlichste Handlungsbedarf und es ist ein Ärgernis, dass das zwar auch allgemein gesehen wird, die Regierungen reden ja auch drüber, aber wenn man dann sieht, was ist geschehen bisher seit Beginn der Krise, muss man sagen, sicherlich aufwühlende Diskussionen über Bonizahlungen, das ist ein Problem, aber aus meiner Sicht nicht das wichtigste Problem. Das wichtigste Problem ist in der Tat, dass wir eine drastische Verminderung der Risiken der Finanzmärkte haben. Das geht wesentlich weiter als Begrenzung von Bonuszahlungen. Es geht nicht an, dass zum Beispiel im Fall Griechenland, den wir jetzt haben, Finanzmarktakteure wie Hedgefonds hergehen und Versicherungspolicen gegen einen Zusammenbruch der Staatsfinanzen Griechenlands verkaufen, ohne dass sie überhaupt mit einem Geschäft mit Griechenland zu tun haben. Der Gewinn, den sie sich davon erhoffen, ist rein der einer Wette, nämlich der, dass diese Versicherungspolicen im Laufe der Zeit, weil immer mehr Leute verunsichert werden, weil die Krise immer drängender wird, im Laufe der Zeit einen Wert gewinnen, dann würden sie verkaufen an Leute, die einen Bedarf dafür haben und den Gewinn einstreichen. Das ist die Spekulationswelle, die gerade rollt. Das kann man für viele Dinge machen. Das kann man für Rohstoffpreise machen, den Zusammenbruch Griechenlands, Spanien, Portugal. Man kann es für Kupfer machen, man kann es für Kakao machen oder auch Kaffee. Es ist für jedes Produkt möglich, heute, ohne dass man in den Basishandel involviert ist, solche spekulativen Wertpapiere zu erzeugen und zu verkaufen. Und das ist natürlich eine Pervertierung deren ursprünglichen Sinns. Am Anfang stand der Farmer in den USA, der sich Sorge um den Preis machte, den seine Ernte einbringen würde. Und der wollte eine Absicherung. Also hat er mit einem Müller, der sich auch Sorge um den Preis des Korns machte, den er kaufen wollte, einen Zukunftskontrakt geschlossen, auch ein Derivat sozusagen. Das ist vernünftig, weil beide in dem Basisgeschäft involviert waren und ihre Unsicherheit dadurch reduzieren konnten, natürlich zu einem gewissen Preis. Die Welt der Finanzmärkte, die wir heute sehen, hat mit diesem vernünftigen Derivathandel nichts mehr zu tun in weiten Teilen. weil dort Akteure sind, die nichts mit Korn oder Müllerei zu tun haben, sondern da sitzen Akteure, die sich Gedanken darüber machen, ob man nicht eine Wette über den Kornpreis abschließen könnte und die man sozusagen als Außenstehender gewinnen könnte. Und das ist nicht funktional und das muss schlicht und ergreifend verboten werden. Eine andere Lösung gibt es nicht. Und so könnte ich noch vieles Beispiele anführen. Leveraging, dass viele Dinge nur fremdfinanziert und im Übermaß fremdfinanziert werden. Das Weiterreichen von strukturierten Papieren ohne Eigenvorbehalt, da ist man am meisten noch dran. All dies muss dringlichst in Angriff genommen werden, um diese Risiken von vornherein auszuschließen, zumindest mit einem Verbot zu überlegen. Unsere Bewertungsprinzipien sind destabilisierend. Ich meine, wir haben Basel II beschlossen und dachten, das ist eine tolle Geschichte. Es ist eine fatale Geschichte. Sie zwingt uns in Krisen, zwingt sie Banken und Finanzmarktakteure massive Abschreibungen vorzunehmen, was krisenverstärkend wirkt. Die viel gescholtenen Ratingagenturen sind zu schelten für ihre Leistung im Vorfeld der Krise, weil sie haben die Krise trotz ihrer doch angeblich hohen Kompetenz in keinster Weise gesehen. Aber wir sollten uns auch wirtschaftspolitisch an die eigene Nase fassen. Wieso ist die Macht der Ratingagenturen überhaupt so groß? Weil wir sie ihnen verliehen haben. Weil die EZB bei der Definition ihrer Kollaterale auf die Ratingagenturen zurückgreift und deren Bewertung. Weil wir in Basel II gesagt haben, Banken und Akteure müssen auf diese Bewertungskriterien der Ratingagenturen zurückgreifen. Deshalb müssen Banken jetzt beispielsweise griechische Staatsanleihen verkaufen, wenn Ratingagenturen griechische Staatsanleihen schlechter bewerten. Damit verschärfen wir Krisen. Das ist destabilisierend. Das muss abgeschafft werden. Warum schaffen wir nicht die Pflicht zum Rating, zum externen Rating völlig ab? Dann steht jeder in Eigenverantwortung da, sich ein Bild darüber zu machen, ob diese Anlage, in die er investiert, sicher ist oder nicht. Und wenn er das nicht versteht oder nicht kann, dann soll er sowieso die Finger davon lassen. Das ist mir die richtige Reaktion. Und da haben wir eben auch schon etwas gehört von Peter Bofinger und auch von Markus Marterbau, die Anreize für die Finanzierung von Unternehmensinvestitionen stärken. Das geht in Richtung verstärkte Abschreibungsmöglichkeiten, degressive Abschreibung oder auch ganz spezielle Förderung von Investitionen wie im Energiesparbereich, die wir für sehr sinnvoll halten. Da unterscheide ich mich von Peter Bofinger, bin für eine Finanzmarkttransaktionssteuer. Aus mehreren Gründen. Erstens mal, es heißt Finanzmarkttransaktionssteuer. Es ist keine Börsenumsatzsteuer, keine Devisenumsatzsteuer, sondern alle Finanzmarkttransaktionen sollen besteuert werden. Das setzt voraus, dass sich alle Finanzmarkttransaktionen, die ich noch erlaube, verbörslicht werden. Das heißt, sie müssen registriert werden, nur dann kann ich sie überhaupt besteuern. Wenn ich das dann tue, dann kann das passieren, was Peter Bofinger sagt, dass manche Dinge einfach nicht mehr gemacht werden. Das nehme ich in Kauf. Wenn eine so kleine Marge den Unterschied zwischen Machen und Nichtmachen determiniert, dann ist der Wertschöpfungsgehalt einer solchen Aktion relativ gering einzuschätzen. Es beruht nur auf einer Massenaktion, die allein dem Ziel dienen, ganz kleine Margen auszunutzen und marktwirtschaftlich völlig funktionslos sind. Und außerdem werden dann dadurch natürlich auch Risiken vermieden, denn wenn die Margen so klein sind, kann das ganz schnell kippen. Insofern, bitteschön, das nehme ich in Kauf. Das wird den Finanzsektor sicherlich auch schrumpfen lassen. Auch das nehme ich in Kauf, wie auch die anderen Dinge, die ich hier sage, denn er ist ja aus meiner Sicht aufgebläht. Der weitere Effekt ist aber der, dass damit Einnahmen generiert werden für den Staat, die konjunkturell relativ unschädlich generiert werden und die ja in der Situation, in der wir gerade sind, dringend gebrauchen kann. Es ist dann auch keine Rachesteuer, es ist eine Steuer, die ich auch konjunkturell befürworte und die ich, kommt hinzu, dass sie natürlich verursachergerecht ist. Denn von daher kamen die Risiken. Selbstverständlich hätte eine Finanzmarkttransaktionssteuer die Krise nicht verhindert. Nein, es gibt ja Börsenumsatzsteuern, die haben die Krise nicht verhindert. Aber als Teilelement einer Gesamtstrategie ist sie aus meiner Sicht unerlässlich. Wir brauchen auch eine neue Architektur der Weltwirtschaft, denn diese Ungleichgewichte im Außenhandel, die hier aufgezeigt wurden, müssen verhindert werden. Das geht nicht automatisch. Es muss eine Institution geben, die hier überhaupt erst mal warnt vor diesen Ungleichgewichten. Und hier ist aus meiner Sicht der IMF dringend gefordert, dass er hier ein Frühwarnsystem machen will. Der IMF ist zu diesen Dingen auch mittlerweile bereit, da rennt man offene Türen ein. Und ich glaube, dass der IMF die Lektionen, die gerade gelehrt wurden, auch gelernt hat. Und hier glaube ich, dass wir auch ein System brauchen, das vor einer Strategie warnt, ständig das eigene Wachstum aus den Exportüberschüssen zu erzielen und dies auch mit Methoden zu unterstützen. Das trifft Deutschland in gewisser Weise, darauf komme ich später noch. Das trifft aber vor allen Dingen auch im Moment China. Was die Chinesen heute machen, ist eine weltwirtschaftlich destabilisierende Strategie. Sie machen das nicht so sehr durch Lohnzurückhaltung und Schwächung des Binnen. Ja, aber nicht, das ist nicht in dem Ausmaß wie Deutschland. Was sie machen ist, sie lassen ihre eigene Währung unterbewerten. Sie machen einen Abwertungswettlauf in nominaler Rechnung. Das ist weltwirtschaftlich nicht verträglich. Und hier müssen wir natürlich auch die Möglichkeiten haben, zu sagen, das geht so nicht. Wir brauchen eigentlich Wechselkurssysteme zwischen den Hauptwährungen, wo dann auch die Partner sich verpflichten. Davon profitieren auch die Chinesen. Die Chinesen haben jetzt noch Glück gehabt bei dieser Krise. Einmal, weil sie natürlich eine hohe interne Dynamik noch haben. Zum Zweiten, weil sie so geschickt waren, anders als die Deutschen. Die Anlagen, die sie in den USA gekauft haben, waren im Wesentlichen sichere Anlagen, Staatsanleihen im Übrigen, während die Deutschen sich stärker auf, zum Beispiel Lehmann-Zertifikate kapriziert haben. Also sie haben das schon klug gemacht, was sie gemacht haben. Aber es ist natürlich aus weltwirtschaftlicher Sicht kein Beitrag zur Stabilität. Und eine Lektion sollten auch die Chinesen gelernt haben. Wenn die Weltwirtschaft zusammenbricht, wenn ihr wichtigster Exportmarkt USA zusammenbricht, dann sind auch sie als Volkswirtschaft enorm gefährdet. Ich komme aber nun zu einem Thema, das uns in den letzten Tagen eben besonders beschäftigt hat, dass nämlich der Euroraum unter einem starken Belastungsstress steht. Als Folge der Krise, das haben wir alles schon gehört. Meine These ist, über die ich hier diskutieren will, dass dies das Ergebnis eines bisher unzureichenden Fundamentes des Euroraums ist. Insofern muss man Kritikern der Währungsunion recht geben, nicht alles ist durchdacht gewesen, was man gemacht hat, aber manche haben das auch schon seit Jahren kritisiert. Und es ist anders, als diese Kritiker sagen, nicht die Einführung der gemeinsamen Währung, sondern der Mangel an Institutionen für einen gemeinsamen Binnenmarkt ist das Problem. Bisher haben wir eigentlich nur eine wahre europäische Institution für den Binnenmarkt, das ist die Zentralbank. Ich habe übrigens auch kein Problem, dass die Zentralbank nur eine aggregierte Politik machen kann, dass es also da verschiedene Badewannen gibt, die eine ist zu kalt und die andere zu heiß. Da würde ich sagen, naja, dann soll der eine mal heizen und der andere mal kühlen. Das ist nicht Aufgabe der EZB, sondern Aufgabe der EZB ist es, tatsächlich eine Art Grundwärme zur Verfügung zu stellen, aus die dann jeder das für sich Optimale machen muss. Also hier würde ich von dem institutionellen Rahmen sagen, so weit, so gut. Allerdings ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt völlig unzureichend. Das zeigt sich in dieser Krise. Er ist ja schon oft auch von uns kritisiert worden. Er ist sogar schon mal reformiert worden. Aber das sind alles Reformen und Dinge gewesen, die sich allein auf die Defizite und die Interpretation derselben bezogen haben. Das ist ein viel zu enger Begriff von einem Stabilitäts- und Wachstumspakt. Zumal Defizite, bestenfalls und gerade strukturelle Defizite, ein Moving Target sind, das sich von Jahr zu Jahr auch noch im Rückblick ändert. Wir wissen, dass das ein Konzept ist, weshalb wir ja auch eine ganz andere Regel vorschlagen, das letztendlich überhaupt nicht trägt. Und das Ganze Stabilitäts- und Wachstumspakt zu nennen, ist eine Verhöhnung beider Begriffe, die in diesem Wort drin sind. Was wir brauchen, ist ja in der Tat ein Stabilitäts- und Wachstumspakt, der eines klar macht, dass es eine gemeinsame Verantwortung für einen gemeinsamen Markt gibt. Und das heißt, wir können nicht die Verantwortung für Fehlentwicklung immer auf ein Land schieben oder sagen, zieht euch selber aus dem Sumpf. Wir sind immer über die Rückwirkung desselben alle betroffen. Nehmen wir das Beispiel Griechenland. Natürlich haben die Griechen Fehler gemacht. Die Manipulation von Daten ist eine Einladung an Spekulation. Das haben Sie selbst zu verantworten. Dass Sie in Ihrer Steuerpolitik sehr großzügig waren, haben Sie selber zu verantworten. Aber dass Sie so massiv unter Druck geraten sind, auch in den außenwirtschaftlichen Defiziten, das ist nicht nur eine griechische Geschichte, das ist auch eine deutsche Geschichte. Daran hat auch die deutsche Wirtschaftspolitik eine Mitverantwortung über ihre Strategie der realen Abwertung, die sie über ein Jahrzehnt betrieben hat. Wer also bitte soll denn jetzt bestraft werden? Nur das eine Land und das andere nicht? Das kann nicht vernünftig sein, sondern es gibt eine gemeinsame Verantwortung. Es müssen alle gemeinsam sehen, dass wir hier aus dieser Geschichte herauskommen. Und deshalb halte ich es für unerlässlich, dass hier auch der EU-Ministerrat diese gemeinsame Verantwortung deutlich macht. Und da muss man dann auch etwas sagen zu Mindestregulierung auf den Güter-, Finanz- und Arbeitsmärkten. Wir können diesen Regulierungswettlauf, den wir haben, nicht weiter fortsetzen. Und was wir vor allen Dingen brauchen, ist aus meiner Sicht ein europäischer Stabilitätsfonds oder als Option automatische europäische Stabilisatoren. Das meine ich damit. Die jetzige Situation ist institutionell nicht vorgesehen, die wir gerade haben. Dass ein Land an die Grenze seiner Zahlungsfähigkeit kommt, oder zumindest an die vermutete Grenze seiner Zahlungsfähigkeit kommt, das wurde nicht vorgesehen im Grunde genommen, sonst wurde gesagt, das ist immer höchstens ein Problem eines einzelnen Landes. Dass das ein Problem des gemeinsamen Marktes sein könnte, ist bisher nicht begriffen worden. Wenn man das aber institutionell absichern will, wenn man solche Situationen verhindern will, dann braucht man eine Institution, die dieses auch überwacht und schaut, ob es solche Fehlentwicklungen gibt und sie möglichst im Vorfeld bekämpft. Diese Aufgabe könnte in Analogie zum IMF ein europäischer Stabilitäts- und Währungsfonds übernehmen, der laufend kontrolliert, mahnt und überwacht und dann, wenn es Notlagen gibt, eingreifen kann. Das muss natürlich vertraglich geregelt werden und Auflagen macht, Garantien gibt gleichzeitig für ein Land, das in Not geraten ist. Finanziert werden könnte er einerseits natürlich über Mitgliedsbeiträge entsprechend der Wirtschaftskraft der Länder oder aber auch durch eine Euroanleihe. Das ist völlig egal. Also entweder man nimmt das Geld von den Staaten oder von den Kapitalmärkten. Das ist dabei von untergeordneter Bedeutung. Wichtig ist, dass es eine solche Institution gibt, die für den Notfall Garantien bereithält, um damit Spekulationen, wie wir sie jetzt erleben, im Falle Griechenlands und wahrscheinlich in der Nachfolge Spanien, Portugal, vielleicht auch noch Irland hinterher, von vornherein verhindert und ganz klar macht, dass die Eurozone ihre Währungsprobleme und ihre Probleme aus eigener Kraft löst. Ich halte es zum Beispiel für eine wirtschaftspolitische Bankrotterklärung, wenn der IMF jetzt einschreiten muss, um die Probleme Griechenlands zu lösen. Das ist nur die klare Aussage, wir schaffen das nicht alleine. Und ich warte nur darauf, dass die Ersten sagen, aha, die Eurozone bricht zusammen, denn sie kann ihre Probleme nicht lösen. Also das Signal gibt man damit raus. Und hier muss Europa wirklich selber in die Lage versetzt werden, dies zu tun. Eine Alternative ist das, was Sebastian Dulin und Daniela Schwarzer auch immer wieder vorschlagen, dass es sozusagen automatische europäische Stabilisatoren geben, die ohne diskretionäre Entscheidungen diesen ganzen Überwachungsprozess zurande kommen. Sie schlagen ja eine gemeinsame europäische Arbeitslosenversicherung vor. Das hätte eine automatische Stabilisationswirkung, sie wäre allerdings relativ spät und langsam, weil sie an dem Arbeitsmarkt ansetzt. Da sehe ich durchaus noch Verbesserungsmöglichkeiten, aber ich will es als Option durchaus gelten lassen, dass man vielleicht noch weiter in diese Richtung denkt. Ich bin auch der Meinung, dass die Ziele der Europäischen Zentralbank, die gleichwohl institutionell eine europäische Institution ist, aber dass ihre Ziele verändert werden müssen. Es ist ja sowieso Heuchelei, wenn sie sagt, sie schaut nur primär auf die Inflationsrate. Was sie in den letzten 2 Jahren getan hat, war durchaus etwas anderes. Das muss man klar sagen und das war auch ihre Aufgabe und sie ist letztlich auch dafür zu loben, dass sie es getan hat. Wie sie das mit ihrer offiziellen Doktrin in Einklang bringt, ist gut, das könnten wir ihr selber überlassen, aber wir sollten uns nicht unbedingt dieser Heuchelei hingeben, sondern wir könnten es ja auch von vornherein sagen, dass sie hier einen Beitrag zu leisten hätte. Das wäre eine klare Beschreibung. Und dann gibt es natürlich noch die Debatte, und deshalb habe ich es auch hineingenommen, die Oliver Blanchard und seine Mitarbeiter ausgelöst haben über die Frage, haben wir eigentlich die richtigen Inflationsziele? Ich finde, wir sollten diese Debatte zumindest führen. Wir führen sie auch zu einer Zeit, wo sie führbar ist. Denn ich bin mit Peter Bofinger der Meinung, wenn wir auf etwas zusteuern, wenn nichts passiert, dann ist es eher eine Deflation statt eine Inflation. Und wir sind nicht in einer Situation, wo wir eine Inflationsrate haben, die mit gemessenem Inflationsziel zu hoch ist und wo eine solche Debatte höchstens als Kaschierungsversuch der Zentralbanken interpretiert werden könnte, das eigene Versagen unsichtbar zu machen. Das ist nicht unsere Situation, sondern wir sollten darüber nachdenken, ob, und so hat Blanchard das formuliert, er erwartet sich jetzt keine größeren verbesserte Beschäftigungsentwicklung davon, aber er sagt, dann ist der Bremsweg länger im Fall einer Krise. Denn der Bremsweg ist jetzt relativ kurz, den die EZB hat. Und das hat sich auch am Anfang der Krise gezeigt. Damals war die Inflationsrate noch über 2% und die EZB hat gesagt, solange die über 2% ist, können wir nicht nur die Zinsen nicht senken, wir müssen sie eigentlich sogar erhöhen. Was sie auch prompt im August 2008 noch gemacht hat, in die sich entfaltende Krise hinein. Die Frage ist schon, ob bei einem veränderten Inflationsziel sie nicht zu einer anderen Schlussfolgerung gekommen wäre, die günstiger gewesen wäre. Ich möchte mich hier nicht festlegen auf ein Inflationsziel, das verändert ist, aber ich finde, diese Debatte müssen wir führen, anders als der Bundesbankpräsident das gesagt hat, der diese Debatte von vornherein austreten wollte. Und das halte ich für intellektuell nicht redlich. Ich glaube auch, dass wir einen Euroraum Mindestlohn brauchen. Denn natürlich müssen wir doch klar sehen, es gibt keine gefestigten Gewerkschafts- und Unternehmensverbandsstrukturen auf europäischer Ebene, die tarifvertraglich dort einen de facto Mindestlohn aushandeln können. Es gibt in vielen Ländern schon einen Mindestlohn. Insofern ist das für die meisten Länder ist diese Forderung ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Für uns ist es natürlich nicht. Sondern ich glaube auch, dass gerade auch Deutschland hier einen dringenden Nachholbedarf hat, um eine Schranke einzuziehen gegen Lohndumping. Womit wir beim deutschen Binnenmarkt sind. Hier muss man noch mal eines ganz klar sagen. Es geht von einer Abkehr vom Wachstum allein aus Exportüberschüssen. Ich habe es fett gedruckt, weil ja auch manchmal in Gewerkschaftskreisen das falsch formuliert wird, zu sagen, wir brauchen nicht so viele Exporte. Das ist natürlich Quatsch. Es geht um die Exportüberschüsse. Oder man kann es auch plastischer formulieren, wenn jemand Exportweltmeister werden will, dann ist es okay, aber er sollte gleichzeitig auch Importweltmeister werden wollen. Dann ist das auch in Ordnung. Das heißt, wir können nicht weiter darauf vertrauen, dass wir aus unseren Exportüberschüssen unser gesamtes Wachstum generieren. Das ist genau das, was wir vor der Krise gemacht haben. Denn die Kunden fehlen teilweise. USA, Großbritannien, Spanien, Griechenland, gut, das fällt nicht so sehr ins Gewicht, aber es summiert sich. Ist Ersatz da? Wir haben eben bei Peter Bofinger oder bei Markus Marterbauer gesehen, China ist ein gewisser Ersatz, aber auch nur ein gewisser Ersatz, weil es quantitativ nicht hinkommt und es kommt von der chinesischen Strategie im Moment nicht hin. Denn auch die wollen Exportüberschüsse haben. Alle wollen Exportüberschüsse haben. Mit wem? Bitte schön. Wir haben das ganz klare Koordinationsproblem da, dass wir nicht hinkommen, weltwirtschaftlich, nicht europäisch hinkommen mit einer solchen Strategie. Und deshalb geht diese Strategie nicht mehr. Deshalb müssen wir unseren Binnenmarkt dynamisieren. Das geht auch nicht auf Knopfdruck, nachdem wir das ein Jahrzehnt lang in die andere Richtung gemacht haben. Und es geht auch nicht, indem wir jetzt sagen, es müssen mal die Tarifabschlüsse höher sein. Schöne Forderung, die ist genauso sinnvoll wie in der Lissabon-Strategie zu sagen, wir brauchen jetzt 3% Wachstum. Das schreibt jeder, aber machen tut es keiner. Das kann auch keiner machen. Das kann man nicht auf Knopfdruck machen, sondern dazu bedarf es grundlegender Änderungen, grundlegend veränderter Rahmenbedingungen, um dies zu erreichen. Und da fällt mir in Deutschland eben auch ein, dass wir bei unserer Infrastruktur im weitesten Sinne, das gilt nicht nur jetzt für Verkehrswege, da gilt es, weiß Gott, auch, wie ich lange erzählen könnte, aber nicht tue, sondern es gilt vor allen Dingen auch für den Bildungssektor, es gilt für den Bereich Gesundheit, Pflege etc. Hier haben wir sicherlich einen riesigen Nachholbedarf und riesige Expansionsmöglichkeiten. Aber wir müssen natürlich investieren, um diese zu nutzen. Von alleine passiert es nicht. Wir haben auch sicherlich im gesamten Energiebereich, Energiesysteme, Versorgungssysteme, der ja auch wieder mit dem Verkehrsbereich zusammenhängt, mit welchen Arten von Autos und welchem Antrieb wollen wir eigentlich in Zukunft fahren? Das ist eine ganz wichtige Frage. Die bedarf auch einer Antwort im Bereich der Energiesysteme. Und das alles erfordert letztendlich Investitionen und da wird ein Großteil davon auch öffentlichen Charakter haben. Und die haben dann gleichzeitig den Effekt, dass sie einen sehr expansiven Impuls auf den Binnenmarkt auslösen und damit auch Import auslösen und damit diese Ungleichgewichtssituation entgegenstehen. Wir haben auch unsere automatischen Stabilisatoren, die wir eigentlich immer in unseren Systemen drin hatten, teilweise erheblich geschwächt. Es gab immer wieder Forderungen, auch beim Steuersystem, das flacher zu machen. Manche gehen ja sogar so weit, sozusagen keine Progression mehr überhaupt reinzubauen. Das klingt alles aus allokativen Gesichtspunkten immer recht positiv, völlig vernachlässigt wird, dass man damit einen automatischen Stabilisator faktisch außer Kraft setzt. Auf dem Arbeitsmarkt, Hartz IV, ist eine Schwächung der automatischen Stabilisatoren gewesen. Denn wenn Menschen nach einer längeren Phase der Arbeitslosigkeit auf Hartz IV fallen und ihr Einkommen reduzieren, dann verschärft das die Krise und mindert sie nicht. Und hier haben wir jetzt in der Krise am Arbeitsmarkt auch sozusagen entgegenreagiert durch die Subventionierung von Beschäftigung, Kurzarbeit und Ähnlichem. Da haben wir im Grunde genommen durch die Hintertür viele dieser Effekte ausgeschaltet, Gott sei Dank, und Einkommen stabilisiert und damit, wie ich ja eben gezeigt habe, einen großartigen Beitrag zur Stabilisierung in Deutschland geleistet. Es gilt aber eben auch hier, die Arbeitslosenversicherung so zu gestalten, dass diese automatischen Stabilisierungswirkungen stärker noch ausgeprägt werden. Zum Beispiel dadurch, dass man die Bezugszeit für Arbeitslosengeld variiert. dass die in der Krise länger sein kann, wenn es die Jobs eh nicht gibt und damit werden Einkommen stabilisiert. Aber im Boom kann man sie auch mühelos verkürzen, weil die Stellen ja da sind und dann der Druck, Stellen anzunehmen, auch größer sein kann. Wir haben in Deutschland ein riesiges Problem mit der Gemeindefinanzierung. Die Gemeinden müssen de facto prozyklisch agieren, sie sind dazu gezwungen. Und was wir jetzt beobachten konnten bei unseren Konjunkturprogrammen war nicht nur, dass es relativ lange gedauert hat, das hatten wir schon einkalkuliert, bis sie wirksam wurden, sondern dass sie teilweise auf kommunaler Ebene konterkariert werden. Wenn wir zum Beispiel in einem Konjunkturprogramm, was wir getan haben, einerseits Investitionsprogramme beschließen, andererseits Steuersenkungen, dann führt es einerseits dazu, dass die Kommunen die Investitionsprogramme genutzt haben, andererseits die Steuersenkungen haben ihre Einnahmenbasis verschwächt, sie haben Investitionen an anderer Stelle wieder gestrichen. Mit anderen Worten, der Konjunkturimpuls wurde durch unser System geschwächt. Das heißt, wir müssen die Gemeindefinanzierung auf eine Basis stellen, die ihnen über den Zyklus hinweg eine relativ stetige Einnahmensicherung erfolgt. Das heißt, wir können sie nur an Prozenten, das gilt über die Mehrwertsteuerprozente, besser erreichen, dafür können wir ihnen andere Sachen wegnehmen. Es gilt aber, diese Schwachstelle wirklich auf Dauer auszuschalten, sonst sind wir auch in der Krisenbekämpfung immer wieder geschwächt. Und wir brauchen in Deutschland einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn, damit der Lohndruck nach unten, der ja die Ungleichheit auch erzeugt hat, wir haben eine ungeheure Abwertung von Arbeitseinkommen am mittleren und unteren Rand erlebt. Und die hätten wir nicht erlebt, wenn man eine Grenze eingezogen hätte. Weil das ja auch die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften gestärkt hätte und dann wäre dies alles so nicht gekommen. Und dieses Branchengehoppel ist aus vielen ordnungspolitisch unschön, weil was ist eine Branche, die Frage stellt sich und kann man nicht von einer in die andere wechseln und so weiter und so fort. Und Marktmacht und sowas spielt da auch eine Rolle. Diese Lösung wäre hier die beste. Fazit. Wenn wir Krisen vermeiden wollen, darf es kein Weiter-so geben. Wir müssen grundlegende Dinge ändern, sowohl weltweit als auch im europäischen Raum, als eben auch in Deutschland. Sonst werden wir auf eine Strategie Status quo ante gehen und die nächste Krise kann sich in aller Ruhe entwickeln. Dabei ist eine Globalisierung der Wirtschaftspolitik unerlässlich. Wir brauchen diese weltweite Koordination. Wir haben mit den G20 auch jetzt im Grunde genommen das Gremium dazu. Hier ist natürlich aber noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten, dass sich alle stabilitätsgerecht verhalten. Wir müssen auch wegkommen von dieser Sichtweise, die man immer wieder hört in allen politischen Gremien, dass wir im Wettbewerb mit Staaten stehen. Unternehmen stehen im Wettbewerb, das ist richtig. Aber Staaten können nicht richtig im Wettbewerb stehen. Ein Unternehmen, das versagt, wird vom Markt verschwinden und durch besser wirtschaftende Unternehmen ersetzt. Ein Staat, der versagt, bleibt. Und die Menschen in diesem Staat bleiben auch. Und die Probleme bleiben auch. Das heißt, hier können wir nicht mit dieser Analogie weiterzuarbeiten, ist politisch völlig und auch marktlogisch völlig irrational. Wir müssen diese Sichtweise möglichst schnell aus den Köpfen kriegen, um hier auch ein koordiniertes Vorgehen erreichen zu können. Und die Wirtschaftspolitik muss sich, anders als wir es auch eben gehört haben, endlich mal lösen von der Vorstellung China, China, China. Wir stehen immer im Wettbewerb mit den Niedriglöhnen. Was wir versäumt haben, war nicht die Konkurrenz auf unternehmerischer Ebene mit China, früher war es Japan, sondern was wir versäumt haben, war die Dynamisierung sowohl des deutschen als auch des europäischen Binnenmarktes. Und was wir auch wieder lernen müssen, das haben wir auch teilweise schon gelernt, ist durch diese Krise, dass Stabilitätspolitik wieder gefragt ist. Das Thema war ja vor einigen Jahren mausetot. Wir mussten es leider pathologisch lernen, aber wir dürfen nicht vergessen, was wir hier gelernt haben. Vielen Dank.